Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist ja so ein Spruch, an dem auch was dran ist, in der Wirtschaft oder auch im Privatleben. Man muss einfach mehr kämpfen, um zu gewinnen, legt sich viel mehr ins Zeug, um auch besser zu sein als alle anderen. Aber dieser Wettbewerbsquatsch muss ja nicht sein. Wir schauen uns den mal aus einer anderen Perspektive an in diesem Ab 21 Podcast, denn aus Konkurrenten können auch Freunde und Verbündete werden. Zum Beispiel in Berlin, da ist der Wettbewerb zwischen den Carsharing-Angeboten, Taxis, Öffis wahnsinnig groß, aber da haben sich Erzfeinde zusammengetan und wie das funktionieren kann, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Und das Privatleben habe ich auch angesprochen. Auch in der Liebe gibt es Konkurrenz. Zum Beispiel, wenn mehrere Frauen um einen Mann buhlen. Das ist ja so das Konzept von der TV-Show Der Bachelor. Und am Ende kann es nur eine geben, die da gewinnt. Und Vanessa Prinz und Ernestine Palmert haben da mitgemacht beim Bachelor, sind ohne Freund am Ende aus der Sendung rausgegangen, haben dafür aber eine Freundin gefunden. Ernestine, wie kam es dazu, dass du und Vanessa euch angefreundet habt?
Also Vanessa und ich haben schon relativ früh gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Sie war die Erste, mit der ich so ein Gespräch gesucht habe. Wir haben uns auf Anhieb eigentlich sehr sympathisch gefunden. Und dann hatten wir, bevor die ganze Sache losging, also bevor wir in die Villa eingezogen sind, hat man natürlich noch ein paar Tage im Hotel. Und da haben wir uns dann wirklich so gut verstanden. Und natürlich ging es darum, um jemanden kennenzulernen, um den einen Mann für sich zu gewinnen und kennenzulernen. Aber trotzdem war es schon so ein vertrautes Gefühl, jemanden dabei zu haben, der einen so ähnlich ist und mit dem man schon so tiefgründige Gespräche geführt hat vorab.
Trotzdem wart ihr ja in dieser Sendung Konkurrentinnen, habt den gleichen Mann da gekämpft. War das nicht komisch?
Das ist natürlich komisch, aber man darf das nicht mit einer Situation vergleichen wie zu Hause. Ich meine, du gehst ja mit dem Wissen dahin, dass du 19 Konkurrentinnen hast und deswegen, du stellst dich darauf ein. Und es war ehrlich gesagt so bei uns, man hat es der jeweils anderen schon auch irgendwie gewünscht und auch gegönnt. Also natürlich wollte man ihn in erster Linie für sich haben. Aber ich habe mich genauso darüber gefreut, wenn Vanessa ein Date hatte oder wenn ich ein Date hatte, dann hat man sich immer für die jeweils andere gefreut, weil im Endeffekt muss ich sagen, es gibt ja nur die eine an seiner Seite und entweder es ist sie oder ich oder in unserem Beispiel war es ja keine von uns beiden und das wussten wir und deswegen sind wir da mit einer Haltung reingegangen. Wir haben halt die Freundschaft und die Sache mit dem André, das hat man halt getrennt voneinander.
Das heißt, bei euch war ziemlich zeitig schon klar, okay, ihr beide werdet es nicht?
Nein, ich meinte, man geht da rein und man weiß, der Bachelor sucht jetzt keine Dreierbeziehung. Also es wird sowieso nur eine werden.
Okay.
Entweder ich bin es oder Vanessa ist es oder irgendjemand anderes ist es. In dem Fall wurde es ja Jenny und dem war man sich bewusst und ich hätte es ihr gegönnt, genauso wie sie es mir gegönnt hätte.
Habt ihr euch da eigentlich gegenseitig Tipps gegeben, was man ja so unter Freundinnen macht? Wie man den Mann für sich gewinnt?
Wir haben generell über unsere Beziehungen geredet und darüber, wie wir uns verhalten und Tipps eingeholt habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich halt so ein Mensch bin, ich agiere da so, wie ich bin und sich einen Tipp einzuholen, auch wenn wir Freundinnen waren, aber es geht um den gleichen Mann und sich da gegenseitig Tipps zu holen, ist ein bisschen...
Ist komisch, ne?
Es ist komisch, also man... Ja. Weiß ich nicht.
Du hast ja auch gesagt, ihr wart beide auf Dates mit dem Mann und habt ihr dann von den Einzelheiten euch gegenseitig erzählt?
Das war so, jedes Mal, wenn jemand auf ein Date war, kam diejenige zurück und hat eigentlich im Großen und Ganzen erzählt, wie es war. Aber die Einzelheiten hat man sich dann nur untereinander erzählt, wenn man halt gut miteinander befreundet war. Und Vanessa hat mir dann schon auch im Großen und Ganzen alles immer erzählt in der Villa, aber die Einzelheiten hat sie dann wirklich nur mir oder ganz wenigen erzählt.
Warst du da mal eifersüchtig?
Ehrlich gesagt, nein, weil ich gefühlsmäßig ehrlich noch nicht so drin war, dass ich gesagt habe, es tut mir jetzt unendlich weh. Es fühlt sich trotzdem komisch an, weil du den Mann auch interessant findest, weil du auch ein Interesse für ihn hast. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es nicht eine Situation ist wie zu Hause. Ich glaube, wenn es privat zu Hause gewesen wäre und man hätte aus Versehen den gleichen Typen gedatet, dann wäre es anders gewesen. Aber da geht man halt auch mit der Einstellung rein. Du weißt ja, der Bachelor wird auch Kontakt zu anderen Frauen haben und wird auch andere Frauen küssen. Das ist was ganz anderes. Es ist gefühlsmäßig was ganz anderes.
Nun ist der Bachelor ja schon eine Weile vorbei. Eure Freundschaft ist immer noch da. Wie hat sich das denn entwickelt, nachdem die Sendung vorbei war?
Ja, die Sendung war vorbei und ich habe sie sehr stark vermisst und sie mich auch. Und dann haben wir uns auch gleich kontaktiert gegenseitig. Und ich glaube, das hat keine 2 Wochen gedauert, da haben wir uns schon getroffen. Und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich zum Bachelor gehe und eine Freundin fürs Leben gewinne. Weil es wirklich, muss ich sagen, mit Vanessa und mir, ich habe sowas noch nie erlebt, dass ich einen Menschen so sehr in mein Herz schließe. Und wir sind eigentlich seitdem unzertrennlich. Seitdem der Bachelor abgedreht wurde und es vorbei ist, sehen wir uns mindestens einmal im Monat. Also wirklich. Und demnächst wollten wir auch zusammenziehen. Ah. Also es ist wirklich die große Liebe geworden. Zwar nicht in liebestechnischem Sinne, aber in freundschaftlichem Sinne auf jeden Fall.
Aha, also werdet ihr in Zukunft sehr viel Freizeit miteinander verbringen, wenn ihr zusammen wohnt. Ihr arbeitet ja auch manchmal miteinander, ne? Wie ist denn das, wenn ihr dann doch so close seid?
Ja, wir sind im gleichen Management, Vanessa und ich. Und unser Manager weiß, dass wir sehr gut befreundet sind. Und deswegen versucht er uns auch immer zusammen irgendwo hinzuschicken auf Veranstaltungen, weil es auch natürlich viel angenehmer und schöner ist, sowas mit einer Freundin mitzuerleben und zu teilen. Und wir waren jetzt auch zusammen im Urlaub. Eine Woche einfach mal nur wir beide fernab von allen möglichen Sachen, die uns ablenken. Und man lernt sich halt sehr, also man lernt halt jede Facette und jede Seite des anderen kennen.
Und ihr wollt immer noch zusammenziehen, auch nach dem Urlaub.
Also ich habe meine Macken, sie hat ihre Macken, aber wir lieben unsere Macken gegenseitig.
Ihr seid ja beide auch bei Instagram, ne? Ich habe mal geguckt, du hast so 33.000 Follower, Vanessa über 100.000. Kannst du da nicht auch ein bisschen von der Freundschaft profitieren? Ist das nicht auch vielleicht ganz praktisch?
Weiß ich nicht. Also daran denke ich gar nicht. Also ich möchte nicht von der Freundschaft von Vanessa profitieren. Also das ist überhaupt kein Hintergedanke, den ich dabei habe. Also ich muss auch generell sagen, wenn wir beide uns sehen, versuchen wir wirklich, das Handy wegzulegen. Und da denkt man gar nicht an sowas. Also wir beide schon überhaupt nicht. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir zusammenziehen, um Gottes Willen. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Vanessa könnte auch nur 5.000 Follower haben. Das wäre mir egal.
Okay. Gut, dass die Freundschaft daran nicht gemessen wird.
Nee, gar nicht. Um Gottes Willen. Nein.
Könntest du dir denn nochmal vorstellen, dass ihr beide am Bachelor teilnehmt und dann nochmal versucht, in der Show zu gewinnen?
Also mit Vanessa kann ich mir ehrlich gesagt alles vorstellen. Ich würde jetzt nicht Nein sagen, weil es doch eine sehr positive Erfahrung war, alles in einem. Also wir sind das so im Reinen mit uns und ich glaube, wir würden da beide nicht Nein sagen. Allein schon wegen dem Abenteuer nochmal und wegen dem Ganzen uns nochmal zu erleben. Ja, doch, ich glaube, wir würden das beide nochmal machen.
Mensch, da wünsche ich euch auf jeden Fall, dass diese Freundschaftliebe euch erhalten bleibt.
Ja, doch, das ist eine Freundschaft fürs Leben geworden, wirklich.
Das ist Ernestine Palmer. Sie hat beim Bachelor mitgemacht und hat sich dort mit der Konkurrentin Vanessa angefreundet. Sie sagt, Vanessa ist jetzt ihre allerbeste Freundin und jetzt wollen sie sogar zusammenziehen.
Deutschlandfunk Nova.
Die Konkurrenz im Straßenverkehr, die ist ja riesig und da wird sich ja nichts geschenkt. Ich sehe ständig Plakate von neuen Carsharing- oder Ridesharing-Apps und jeder will das beste Angebot haben. In Berlin gibt es seit knapp einem Jahr ein Angebot von der BVG, das sind hier die Öffis, also von den Berliner Verkehrsbetrieben, und das ist der Bärkönig. Das ist eigentlich sowas ähnliches wie ein Taxi, nur dass man sich das mit mehreren Leuten teilt und das Ganze dann eben sehr viel billiger ist als ein Taxi. Also es ist nochmal mehr Konkurrenz für die Taxifahrer und deshalb hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Antonia Franz mal die Taxifahrer gefragt, was sie vom Bärkönig halten.
Darf ich Sie fragen, wie Sie denn den Bärkönig so als Taxifahrer sehen? Wie ist Ihre Meinung dazu?
Also im Grunde genommen wird er ja öffentlich gefördert und macht uns in dem Sinne auch so ein bisschen das Geschäft kaputt, weil das sind keine Marktpreise, für die er fahren kann. Also von daher sehe ich es schon ein bisschen kritisch für uns, finde ich. Was sagst du dazu?
Uber, Bärkönig, Clever Shuttle sorgt schon dafür, dass wir kaum noch überleben können.
Andererseits glaube ich auch, dass solche Fahrdienste nicht aufzuhalten sind und dass sich da sicher einiges verändern wird.
Für Taxigewerbe ist so eine Firma schlechte, ja, weil die machen schlechte Preise, ja, sozusagen.
Merken Sie denn schon irgendwie was durch diese?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich weiß, das war früher, wo ich angefangen habe, vor 12, 13 Jahren, da hatten wir mal so 18 Touren am Tag und sowas. Naja, heute 11 höchstens, 12, also gut sind mal 13. Ja.
Okay, also die Taxifahrer halten jetzt nicht so viel vom Bergkönig. Konnten Sie dem Ganzen denn zumindest etwas Positives abgewinnen, Antonia?
Also ehrlich gesagt eher nicht. Ich habe mit 5, 6 Taxifahrern gesprochen und die waren alle, hast du ja auch gerade gehört, sehr negativ. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Also innerhalb des Stadtgebiets ist es ja eh schon ziemlich hart umkämpft, diese ganzen Ridesharing, Carsharing-Sachen. Und die Taxifahrer haben natürlich wenig Verständnis dafür, dass jetzt auch noch die BVG so einen taxiähnlichen Service anbietet und das eben auch wieder zu Preisen, die den freien Wettbewerb für sie ziemlich kaputt machen.
Dabei kooperieren ja die Taxi-Innung und der Bergkönig sogar zusammen.
Ja, genau. Auf der Strecke von Berlin-Neukölln nach Schulzendorf, das ist so ein kleiner Ort im Süden von Berlin, da organisiert die Taxi-Innung zusammen mit der BVG einen Bergkönig, der morgens und nachmittags und abends so alle 20 Minuten fährt.
Wie kam es denn jetzt dazu, dass sie auf einmal zusammenarbeiten?
Also bei Nachtbussen arbeitet die Taxi-Innung schon länger mit der BVG zusammen und vor ein paar Monaten kam dann eben auch das Angebot, auf dieser einen Strecke mit dem Bergkönig zusammenzuarbeiten. Und ich bin da heute auch mal mitgefahren, zusammen mit Leszek Nadolski von der Taxi-Innung, der die ganze Kooperation so ein bisschen organisiert hat.
Jetzt ist es ja aber eigentlich schon so, dass der Bergkönig ein Konkurrent ist von den Taxifahrern.
Aber selbstverständlich, also innerhalb des Staates, also innerhalb des Berliner Innenrings, ist das ein sehr starker Konkurrent und wir nach wie vor sind wir dagegen, dass er auf so eine Weise mit uns arbeitet. Die Ausnahme, was wir jetzt heute gleich erleben, die BC, das wird von uns sogar begrüßt. Da sind wir voll dabei.
Also Nadolski unterscheidet eben ganz klar zwischen dem Bergkönig innerhalb der Stadt, den findet er blöd, und dem außerhalb, wo jetzt die Taxi-Innung zusammenarbeitet mit der BVG. Und er meint einfach, dass auf dieser Strecke, auf der jetzt diese Zusammenarbeit stattfindet, da nach Schulzendorf, die Leute eh kein Taxi nehmen würden und es deshalb da keine direkte Konkurrenz ist.
Naja, aber es ist ja trotzdem noch der Bergkönig und damit immer noch ein Rivale.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. War das irgendwie jetzt schon eine kleine Überwindung dann für Sie, zu sagen, eigentlich ist es innerhalb der Stadt ein Konkurrent von uns?
Das können Sie laut sagen. Überwindung ist zu wenig gebracht. Also da musste ich schon echt Beruhigungstabletten nehmen. Bölkenich, wo wir so dagegen waren und alles bewegt haben, damit er jetzt sich nicht expandiert. Und dann so ein Angebot von BVG. Aber auch wir sind lernfähig und denken, dass wir zusammen mit der BVG also doch die Aufgabe stemmen können. Und daher sind wir damit einverstanden, das in Außenbezirken zu machen.
Nadolski fährt auch selbst noch viel Taxi und er hat mir auch erzählt, dass trotz dieser Kooperation jedes Mal, wenn er den Bergkönig sieht, er noch innerhalb der Stadt ein bisschen wütend wird.
Wie haben denn die anderen Taxifahrer darauf reagiert, als jetzt rauskam, dass die Taxi-Innung mit der BVG und den Bergkönig zusammenarbeitet?
Also ich habe ja diese Befragung da auch gemacht unter den Taxifahrern und da wussten tatsächlich noch gar nicht so viele Taxifahrer davon. Aber die, die es wissen, also da musste Leszek Nadolski von der Taxi-Innung auf jeden Fall ziemlich viel aushalten. Wie war das denn dann für Sie, als Sie den anderen Taxifahrern das vermitteln mussten, dass Sie jetzt mit dem Bergkönig zusammenarbeiten?
Ich bin beinahe gesteinigt worden, also das können Sie laut sagen. Also das verstehen viele bis heute nicht. Die sagen, dass das ein Fehler von uns war, aber wir sind der Meinung, der Vorstand der Berliner Taxi-Innung ist der Meinung, dass eine Zusammenarbeit mit der BVG auf so eine Weise mit Bölkenich BC angebracht ist, gerade die Außenbezirke zu erschließen und dafür zu sorgen, damit wir weniger Verkehr in die Stadt haben.
Also für Leszek Nadolski ist es immer noch die richtige Sache, obwohl ja seine Wiederwahl jetzt sogar so ein bisschen auf dem Spiel steht damit.
Oh, na gut. Du bist ja da heute auch mal mitgefahren mit diesem Bergkönig, den die Taxi-Innung mitorganisiert. Und wie war's?
Also es ist auf jeden Fall schon so kein Vergleich zum Taxi. Also es ist nicht wie Uber fahren da auf dieser einen Strecke, sondern es ist wirklich mehr so ein kleiner Bus, der da nach Schulzendorf fährt, hier von Berlin aus. Und es ist jetzt auch gerade noch in der Testphase und noch nicht so bekannt, aber mit Herrn Nadolski und mir ist noch eine Frau eben mitgefahren, die auch öfter die Strecke fährt. Und wir standen dann da zu dritt an der Straße an der U-Bahn-Grenzallee und haben auf unseren Bergkönig gewartet. Buchen kann man das Ganze ja schon im Voraus per App.
Ich glaube, unser Bus kommt, 740er BC, genau, Schulzendorf.
Sollen wir mal über die Straße genau rüber?
Sie mal sehen, ob er wendet wird. BC4.
Das wird er schon sein, oder?
Müssen wir rüberlaufen mit denen?
Sie auch?
Ja, ja.
Ja, aber wunderbar. Passt. Okay,
super.
Dann wir setzen uns hin und dann muss ich jetzt hier, genau, ich bin da ganz oben.
Genau.
Muss ich hier auch was bestätigen?
Ja, das bin ich. Das kostet ja jetzt nicht besonders viel hier mit diesem Fahrzeug zu fahren.
Fahrschein, was ist hier, 2,80 oder 3,20 plus 50 Cent extra.
Wie viel würde denn jetzt eine Taxifahrt von Neukölln nach Schulzendorf kosten?
Wow. 35 Euro bis 38. Genau.
Also 35 Euro gegen knapp 4 Euro, das ist schon ganz schön was. Und für die Leute, die aus Schulzendorf kommen, ist es auf jeden Fall eine gute Sache mit dem Bergkönig, der in die Außenbezirke eben jetzt auch fährt von Berlin. Und hier sagt Nadolski eben auch, dass der Bergkönig keine Konkurrenz für die Taxifahrer ist, auch wenn viele von seinen Kollegen das anders sehen. Und innerhalb der Stadt sind die eben auch alle noch der Meinung, dass der Bergkönig und seine billigen Preise das Geschäft ganz schön kaputt machen.
Klar, wäre ich Taxifahrer, fände ich das auch richtig blöd. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Antonia Franz war da. Sie ist heute Bergkönig gefahren auf einer besonderen Strecke, auf der nämlich Konkurrenten zusammenarbeiten, nämlich die Öffis mit ihrem Shared-Taxi-Format und die Taxi-Innung.
Deutschlandfunk Nova.
Manchmal ist es ganz sinnvoll, sich mit seinem Konkurrenten zusammenzutun. Flixbus und mein Fernbus haben das getan 2015. Oder auch Car2Go und DriveNow waren ja Konkurrenten und sind jetzt Verbündete mit einem gemeinsamen Carsharing-Unternehmen. ShareNow heißt das. In der Wirtschaft, da passiert das regelmäßig, dass aus Konkurrenten Partner werden. Und warum sich das lohnt, darüber spreche ich mit Florian Nöll vom Deutschen Startup-Verband. Und ich habe ihn erstmal gefragt, warum sich Unternehmen verbünden.
Naja, mittlerweile gibt es dafür sogar einen Begriff, den Frenemy, die Mischung aus Friend und Enemy, Freund und Feind. Und Unternehmen stellen zum Beispiel fest, dass sie gemeinsam, obwohl sie Mitbewerber sind, stärker sind. Man denkt heutzutage nicht mehr so sehr in Industrien, man denkt in Ökosystemen, und Unternehmen, die möglicherweise in einem Geschäftsfeld Konkurrenten sind, sind in einem anderen Partner.
Passiert das aus einem Mangel heraus oder einfach, weil man merkt, wir haben so hohe Ziele, das schaffen wir nicht allein, da brauchen wir noch mehr Leute, mehr Finanzen, oder ist es wirklich, weil Arsch auf Grundeis geht? Also was sind so die Motive dafür?
Ich glaube, dass die Motive sehr stark vom Endkonsumenten erzeugt werden, dass der einfach Dinge verlangt, die sehr komplex sind, die aufwendig sind. Und wo Unternehmen einsehen müssen, dass sie möglicherweise einen Teil davon bereitstellen können, aber nicht die Besten sind in allen Angeboten. Am Ende des Tages sind wir Nutzer das Jahr, die Unternehmen immer mehr abverlangen, und Unternehmen sehen ein, dass sie besser aufgestellt sind, wenn sie mit anderen gemeinsam die Angebote formulieren.
Wissen Sie, wie das dann abläuft, ob dann das eine Unternehmen beim anderen anruft und sagt, Verzeihung, wir haben das Gefühl, das und das ist gerade auf dem Markt gefragt, wollen wir uns nicht zusammentun?
Ja, absolut. Ich meine, wir haben das ja gesehen, ob das jetzt zum Beispiel bei Carsharing-Anbietern waren, wo sich jetzt auch unterschiedliche Automobilkonzerne zusammenschließen, weil sie möglicherweise besonders gut sind darin, Autos herzustellen, aber vielleicht jeder für sich noch nicht das Kerngeschäft darin sieht, auch Autos dann per Sharing zu verleihen. Und da haben wir so etwas beispielsweise gesehen, dass große deutsche Autohersteller plötzlich Kooperationen eingehen, wo man das vorher gar nicht gedacht hätte, dass sie das machen würden.
Das sind jetzt die ganz großen Unternehmen. Wie sieht es denn in der Start-up-Welt aus? Kommt das da auch häufiger vor, dass sich Unternehmen zusammentun?
Ja, absolut. Also da gibt es ja auch durchaus den Gedanken des gegenseitigen Unterstützens. Und von daher sehen wir das häufig, dass Unternehmen sich da auch unter die Arme greifen, dass der Große dem Kleinen hilft, dass sie feststellen möglicherweise, dass sie mit unterschiedlichen Produkten den gleichen Kunden adressieren, oder aber eben auch, dass sie erfolgreicher werden, wenn sie ihre technologischen Innovationen gemeinsam vorantreiben. Und deswegen absolut gibt es da auch Beispiele.
Was meinen Sie mit unterschiedlichen Produkten den gleichen Konsumenten ansteuern oder ansprechen? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Naja, ein ganz einfaches Beispiel ist, dass Sie bei einem Online-Händler A Dinge bestellen und in dem Paket auch Gutscheine liegen für Online-Händler B, der möglicherweise etwas Vergleichbares oder etwas ganz anderes verkauft. Aus Sicht von beiden sind Sie ein potenzieller Kunde, der online einkauft, der möglicherweise ein gewisses Kundenprofil hat, und deshalb arbeitet man da zusammen, unterstützt sich dabei, die eigene Kundenbasis zu vergrößern.
Gibt es auch Fälle, wo man sich vielleicht nicht unbedingt mit der Konkurrenz verbünden sollte?
Also sicherlich sind da auch Sorgen mit behaftet. Nimmt der andere mir jetzt die Butter vom Brot? Nutzt er das möglicherweise aus? Bekommt er Einblicke hier in Geschäftsgeheimnisse möglicherweise auch? Nutzt er diese Kooperation, um dann am Ende des Tages noch ein stärkerer Wettbewerber zu sein und möglicherweise auch Dinge anzubieten, die er erst von mir gelernt hat jetzt? Und es kann natürlich auch Argumente geben, wo das keinen Sinn ergibt, dass man zusammenarbeitet, sondern wo man getrennt voneinander im Wettbewerb agiert und jeder für sich versucht, das Beste rauszuholen.
Ich finde das zum Beispiel tatsächlich ganz spannend bei zum Beispiel Car2Go und DriveNow, die sich jetzt zusammengetan haben. Mir ist es aufgefallen, dass es besonders in der Mobilitätsbranche zu diesen Fusionen kommt. Warum bietet sich das da so sehr an?
Mobilität ist natürlich ein Bereich, der einem sehr starken Wandel unterlegen ist, der auch gleichzeitig natürlich sehr investitionsabhängig ist, wo man doch durchaus auch viel Geld bewegen muss, um beispielsweise so einen Sharing-Dienst ins Leben zu rufen. Geteilte Unternehmen sind natürlich auch ein Stück weit geteilte Verantwortung, geteilte Kosten, am Ende des Tages auch geteiltes Risiko, was Sinn ergeben kann, dass man, wenn man so ein potenziell hochriskantes neues Geschäftsmodell ausprobiert, auch für einen Konzern kann das ja ein teures Vergnügen werden, dass man das im Zusammenschluss mit anderen erstmal macht.
Das sagt Florian Nöll vom Deutschen Startup-Verband über die Fusion von konkurrierenden Unternehmen. Sich mit seinem Konkurrenten zusammentun, kann also sehr fruchtbar sein als Unternehmer oder auch im Privatleben und gemeinsam was schaffen. Das fühlt sich ja auch schön an. Ich bin Theresa Nehm und danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Pittsburgh. Ein ungewöhnliches Winterversteck hat ein Ehepaar im US-Bundesstaat Pennsylvania entdeckt. Unter der Motorhaube ihres Autos hatten Eichhörnchen Gras und mehr als 200 Walnüsse gehortet. Auf die Fährte der Nager kam die Frau. Sie hatte zuvor am Telefon ihrem Ehemann berichtet, das Auto rieche, als ob es brenne, und sie würde seltsame Geräusche hören. Der Mann riet seiner Frau, die Motorhaube zu öffnen und nachzuschauen. Daraufhin entdeckte die Frau die prall gefüllte Wintervorratskammer eines Eichhörnchen-Clans und schickte ihrem Mann ein Foto davon. Nach eigenen Angaben verbrachte das Paar knapp eine Stunde damit, Nüsse und Gras aus dem Motorbereich zu entfernen. Bei einer Inspektion in einer Werkstatt fand sich kein bleibender Schaden am Auto. Wie die Eichhörnchen auf das Verschwinden ihrer Vorratskammer reagierten, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.